Verlag CH Beck. Die Leseprobe. Fritz Stern. 5 Deutschland und ein Leben. Erinnerungen. Aus dem Englischen von Friedrich Griese. Die nachfolgenden Hohen Kommissare Amerikas in Bonn, John J. McCloy und James Conant, hatten stets entschlossen demokratische Entwicklungen in Westdeutschland gefördert, und allmählich änderten sich die Ansichten der Westdeutschen über die Vereinigten Staaten. Sie gaben alte Stereotype über einfältige Cowboy-Besatzer auf und sahen in den Amerikanern eher Vertreter einer vorbildlichen Gesellschaft, von der eine neue Generation von Deutschen etwas lernen konnte. Das Bildungswesen sollte beim Aufbau der Demokratie eine zentrale Rolle spielen. Ein zeichensetzendes Ereignis war dann die Gründung der Freien Universität Berlin im Dezember 1948, eine direkte Reaktion darauf, dass einige Wissenschaftler aus der im sowjetischen Sektor gelegenen Berliner Universität verbannt worden waren. Gleichzeitig rebellierten Studenten und Lehrer aus dem Osten gegen die kommunistische Gleichschaltung, zogen nach West-Berlin und schufen mit amerikanischer Hilfe die Freie Universität. Der große alte Mann der deutschen Geschichte, Friedrich Meinecke, inzwischen 80, wurde bewogen, ihr erster Rektor zu werden, und der damalige Präsident von Columbia, Dwight D. Eisenhower, erklärte sich fast umgehend damit einverstanden, dass Columbia die neue Institution adoptierte. Neumann wurde zum eigentlichen Architekten der amerikanischen Hilfe für die FU und der engen Beziehungen zwischen den beiden Universitäten. Die Freie Universität erhielt Unterstützung von der Stadt West-Berlin und vom Amt des Hohen Kommissars, aber Neumann drängte auch die Ford Foundation, sie zu unterstützen. Ford stiftete über 1 Million Dollar für eine Bibliothek, einen großen Hörsaal und eine Mensa, die besonders für jene Studenten gedacht waren, die unter beträchtlichem persönlichen Risiko täglich aus Ost-Berlin herüberkamen. Ihr Anteil betrug etwa 40%. Neumann bewog Ford außerdem, ein akademisches Austauschprogramm zu schaffen, so dass Columbia-Professoren in Berlin und Berliner Professoren in Columbia lehren konnten. Die erhebliche Investition der Ford Foundation war Ausfluss der Erkenntnis, dass der Kalte Krieg auch im Bereich der Kultur geführt werden musste. Bis 1954 hatte sich die wirtschaftliche und politische Stellung der Bundesrepublik beträchtlich gefestigt. Adenauers Herrschaft, als Kanzlerdemokratie bezeichnet, verhalf Bonn zu einer Stabilität, die Weimar nie besessen hatte. Er drang entschlossen auf die Westintegration und bemühte sich daneben geschickt um die moralische Rehabilitierung seines Landes. 1952 schloss er mit dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion ein Wiedergutmachungsabkommen, aus dem im Laufe der nächsten 12 Jahre Reparationen in Höhe von 3 Milliarden Mark an das jüdische Volk fließen sollten. Israel finanzierte damit seinen dringendsten militärischen Bedarf. Die Vereinigten Staaten und Adenauer sannen unterdessen auf eine Form, in der deutsche Soldaten zur Verteidigung Westeuropas beitragen könnten. Man diskutierte über verschiedene Pläne für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft unter Einbeziehung Westdeutschland. Sie bestimmten sogar die internationale Tagesordnung. Um der drohenden Entwicklung zuvorzukommen, unterbreitete Stalin 1952 einen aufsehenerregenden Plan für ein geeintes Deutschland, das neutral und frei von allen Besatzungstruppen sein sollte, eine Art Vakuum in der Mitte Europas. Nach kurzer, aber intensiver Diskussion verwarfen die Westmächte dann energisch, von Adenauer unterstützt, diesen in letzter Minute von den Sowjets unternommenen Versuch, die weitere Integration Westdeutschlands in den Westen zu blockieren. Damit wurde die faktische Teilung des Landes besiegelt. Die westdeutschen Wahlen von 1953 zeigten, dass Adenauer über einen solchen Rückhalt verfügte, aber auch die Sozialdemokraten gewannen leicht hinzu. Die Vereinigten Staaten, auf Adenauer angewiesen, machten ihm Zugeständnisse, vor allem in der Form, dass Industrielle, die das Nürnberger Gericht wegen Kriegsverbrechen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt hatte, vorzeitig entlassen wurden.
Westdeutschland erreichte, dass die Alliierten von ihrer schon mit erheblichen Mängeln behafteten Politik der Entnazifizierung abkamen und eine Politik der offiziellen Nachsicht duldeten. Hatten unter der Herrschaft der Alliierten zum Beispiel 53.000 Beamte als Nazis ihre Stellen verloren, so waren inzwischen alle bis auf 1.071 wieder im Dienst. Richter und Professoren kehrten auf ihre Posten zurück und Adenauer akzeptierte sogar prominente ehemalige Nazis in seiner ministeriellen Entourage. Kritiker sprachen verächtlich von einer Restauration. Das ostdeutsche Regime stellte Bonn mit ausgesprochenem Vergnügen als ein Nest von Nazis und Revanchisten hin. Rückblickend würde ich sagen, dass Adenauer eine unzulässige personelle Kontinuität in Kauf nahm, um eine grundlegende und neue westliche Orientierung in der westdeutschen Politik voranzutreiben. Auch er verfolgte natürlich seine kleinlichen politischen Interessen, aber seine Haltung war auch Ausdruck seines Misstrauens in die Reife des eigenen Volkes. Säuberung hin oder her. Neumann lud mich ein, mit ihm gemeinsam im Sommersemester 1954 an der Freien Universität zu lehren, und ich ergriff begeistert die Gelegenheit zu einer weiteren Reise nach Europa. Die Überfahrt erfolgte wieder auf einem französischen Schiff, der Liberté. Zuvor war sie ein berühmter deutscher Dampfer gewesen, die Europa, die im Zuge der Reparationen von den Franzosen übernommen, umgetauft und aller Hinweise auf ihre deutsche Herkunft entledigt worden war. Ich korrigierte während der Fahrt Prüfungshefte und warf sie nach der Benotung eines nach dem anderen über Bord, eine Geste, die irgendwie meiner Freude entsprach, auf dem Schiff zu sein. Jahre später bemerkte mein Sohn, er habe mich nie so glücklich erlebt wie auf dieser Atlantiküberquerung. An Bord erfuhren wir von der einstimmigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Brown vs. Board of Education, mit der die Rassentrennung in den Schulen für verfassungswidrig erklärt wurde. Ein großartiges Geschenk für einen, der den Deutschen in Kürze die Vorzüge der amerikanischen Demokratie erklären sollte.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.